Während du dich über Angst Gedanken gemacht hast, habe ich das Predigtthema geändert. Schön, ne? Ja. Im Lauf der Vorbereitung hatte ich dann das Thema nicht mehr keine Angst, Gott ist da, sondern Perspektivwechsel genannt, weil ich diesen Text im Internet gesehen habe, in Facebook, schon letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder in der Adventszeit geht dieser Text durch Facebook. Dieses Gedicht, auch Modern Poetry genannt, und das heißt Perspektivwechsel. Und ich lese das jetzt mal. Ich kann das nicht so wie die Poetry Slammer, aber ich versuch's mal. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Aber damit ist dieses Poetry noch nicht zu Ende. Denn unten steht, und nun lesen Sie einmal diesen Text von unten nach oben. Das mache ich jetzt, bisschen langsamer. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Genial gemacht, oder? Ist alles eine Frage der Perspektive, wie wir uns und wie wir die Dinge betrachten. Natürlich drängt sich der Eindruck auf, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Man braucht nur mit wachen Augen die Welt zu betrachten, die kleine Welt um sich herum und die große Welt. Mütter sterben an Krebs, Kinder sterben in Jemen an grausamem Krieg. Heute Morgen, das habe ich gelesen, 85.000 Kinder sind dieses Jahr im Jemen wegen dieses verrückten Kriegs gestorben und die westliche Welt schickt immer noch Waffen nach Saudi-Arabien. Wo ist hier Gott? Menschen fliehen. Wir erleben das ja auch heute nah, wie Menschen zu uns gekommen sind, weil sie es in ihrer Heimat nicht mehr aushalten, aus Not. Und wie die Not auch sein mag, ob das jetzt Krieg ist oder Verfolgung oder Hunger oder materielle Entbehrungen, sie kommen zu uns, weil sie Not leiden. Und oft kommen sie noch in schlimmere Not nach Libyen, in grausame Lager oder in Seenot. Und wer selbst fest im Glauben verwurzelt ist, fragt sich manchmal, ja, wo ist Gott? Ja, es entsteht der Eindruck, Gott fehlt, so wie es hier steht. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Aber man kann es eben auch andersrum betrachten, von unten her. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, nämlich, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ja, und es ist so. Bei aller Not, es scheint etwas Größeres in meine Welt, in unsere Welt hinein. Ich erlebe es. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es ist da. Da scheint was in unsere Welt. Und daraus ergibt sich eben diese andere Perspektive. Gott kommt. Und es wäre gelogen, ich würde sagen, nichts wird sich verändern. Gott kommt auf die Erde und kleine Vorzeichen sind schon sichtbar. Und diese kleinen Vorzeichen, die machen Hoffnung, dass sich was ändern wird. Erst im Kleinen, hier und da, und einmal total. Dann kommt Gott und macht alles neu. Der Predigtext für diesen zweiten Advent ist auch so eine Art Poetry von Jesaja. Ein prophetisches Wort aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 35, die Verse 1 bis 10. Wir haben es schon gesungen zum Teil. Vielen Dank für das Lied. Genau. Da heißt es, Die Wüste und das dürre Land sollen sich freuen und die Steppe soll frohlocken, wie ein Krokusfeld erblühen. Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie wird singen, jubeln und sich freuen. Sie wird so herrlich werden wie der Libanon, prächtig wie der Karmel und wie die Ebene von Scharon. Denn sie werden die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes sehen. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache und Vergeltung Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe, Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die die Heilige Straße genannt werden wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer diesen Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Zion kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Ein uralter Text, den man jetzt auch in unterschiedlichen Perspektiven lesen kann. Und dieser Text fordert uns auch auf, eine andere Perspektive einzunehmen. Eine zentrale Aussage dort ist eben, seht, da ist euer Gott. Es klingt so, als würde Jesaja sagen, Mensch, dreht euch um, schaut hierher, hier ist euer Gott. Und wenn ihr den Eindruck habt, Gott fehlt, und dieser Eindruck, wie gesagt, entsteht ja immer wieder, dass wir sagen, hier fehlt Gott. Es gibt so vieles, wo man sagen muss, wo ist hier Gott? Dann brauchen wir dieses Wort des Propheten, dass er sagt, dreht euch mal um, seht die Dinge mal anders. Hier ist Gott. Und so möchte ich diesen Text mit euch auch aus drei verschiedenen Perspektiven ansehen. Da ist zunächst einmal die historische Perspektive. Der Prophet Jesaja spricht dieses Wort in eine sehr düstere und dunkle Zeit hinein. Kapitel 1 bis 39 im Jesaja-Buch ist eigentlich geprägt von Gericht. Jesaja hat die schreckliche Aufgabe, seinem Volk das Gericht anzukündigen, weil sie Gott verlassen und andere Götter angebetet haben. Aber in diesen 39 Kapiteln Gericht leuchtet immer wieder auch Hoffnung auf. Und so ist Gott, das ist irgendwie schon krass. Während Gott Gericht ankündigt, sagt er aber auch immer wieder, aber das wird nicht das Letzte sein. Ja, es wird hart, es gibt Gericht, weil ihr ungehorsam seid, aber das ist nicht mein letztes Wort. Ich werde euch zurückbringen, alles wird gut. So ist Gott, ne? Zuerst sagt er, Gericht, ihr braucht das jetzt. Aber gleichzeitig, es wird alles wieder gut. Und nicht im Sinne von, naja, ihr dürft wieder neu anfangen, sondern ich mache am Ende alles neu. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem. Und das klingt hier im Vers 10 an. Diejenigen, die erlöst werden vom Herrn, die werden zurückkehren und jubelnd nach Zion kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider, ewige Freude. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren, Kummer und Seufzen werden vor ihnen fliehen. Und das erinnert mich an Offenbarung 21, wo es heißt, Gott wird am Ende alle Tränen abwischen. Dann gibt's keine Trauer mehr, kein Geschrei, keine Schmerzen. Und der Prophet spricht hier von Rückkehr. Man kann jetzt nicht genau sagen, ob das Volk schon in Babylon war, ob sie schon weggeführt wurden in die Gefangenschaft oder ob diese Deportation noch bevorstand. Man könnte fast annehmen, sie stand sogar noch bevor, weil das kommt eigentlich nach Jesaja 39. Wie dem auch sei, für die Menschen war die Perspektive so, Gott hat uns verstoßen. Gott hat uns verlassen. Wo ist noch Gott? Der Tempel ist weg. Der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo er gesagt hat, hier ist Gott, weg. Wo ist noch Gott? Und wer sich von Gott verlassen fühlt, wer diesen Eindruck hat, Gott ist nicht mehr da. Der hat keine Kraft mehr in den Händen. Stell dir vor, du erlebst eine Katastrophe und du ahnst, Gott hat mich verlassen. Unvorstellbar zu fühlen, Gott hat mich jetzt verlassen. Da werden die Knie weich. Was soll ich überhaupt noch machen dann? Da kann die Seele nicht ruhig werden. Unruhig und getrieben fragt man, wo ist dann Gott? Und in diese schreckliche Situation hinein sagt Gott, seid stark, fürchtet euch nicht, schaut her, Gott ist da. Die Rache und die Vergeltung kommt. In den Kapiteln vorher lesen wir, wie Gott Gericht ankündigt, auch für die umliegenden Völker, vor allem auch für die großen Völker, Assyrien und Babylon. Und das ist eigenartig, Gott gebraucht diese Völker als Werkzeug für seine Strafe, für das Gericht. Und gleichzeitig werden aber auch sie sich verantworten müssen für das, was sie dem Volk Gottes antun. Vor allem auch für ihre selbstherrliche Haltung, nämlich selbst Gott zu sein. Gott wird sich rächen an dem, was die Völker seinem Volk angetan haben. Und er wird kommen und sein Volk retten. Und so ist es dann auch gekommen. Das Volk durfte zurück in die Heimat und neu anfangen. Gott hat ihnen einen Weg in die Heimat geebnet, aber nur politisch. Diese herrlichen Bilder, die hier geschildert werden, sind ausgeblieben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das Volk ist nicht durch blühende Landschaften auf einer Prachtstraße von Babylon zurück nach Israel gezogen. Das war ein harter Wüstenweg, den sie gegangen sind. Und viele sind deswegen in Babylon zurückgeblieben. Und in Jerusalem, da hat sie nicht der Zion erwartet, sondern ein zerstörter Tempelberg. Und der Jubel angesichts dieser Ruinen hat sie vermutlich in Grenzen gehalten. Wir merken also, einerseits hat sich die Prophezeiung erfüllt, aber nicht ganz so, wie sie hier steht. Nicht in diesen herrlichen Bildern. Das heißt, es ist noch nicht vollkommen. Da ist noch was offen. Und daher die nächste Perspektive. Hat auch mit Wüste zu tun. Da hat einer in der Wüste vom kommenden Messias gepredigt. Und plötzlich kam Leben in die Wüste. Menschen sind in die Wüste gezogen, in Scharen hinausgezogen, um diesen Mann zu hören. Und dann war auf einmal Schluss. Johannes, so hieß dieser Mann in der Wüste, wurde ins Gefängnis geworfen. Und dort im Gefängnis kamen ihm plötzlich Zweifel. Ist das wirklich der Messias, von dem ich rede? Und das kann ich gut nachvollziehen. Da war ein geistlicher Aufbruch. Und dann krätscht ein beleidigter König rein und der Aufbruch steht still. Wo ist Gott? Fragt sich Johannes im Gefängnis. Wieder die gleiche Frage. Wo ist hier Gott? Hier fehlt Gott. Hier haben wieder doch die mächtigen Herrscher das Sagen und setzen sich durch. Und so schickte Johannes seine Jünger zu Jesus und wollte wissen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? In dieser Frage steckt dieser große Zweifel, wo ist hier Gott? Ich merke nichts davon. Wenn du der von Gott gesandte Messias wärst, dann müssen wir doch jetzt Gott erleben und Gott sehen. Aber wir sehen nichts. Jesus sandte die Jünger des Johannes mit einer bezeichnenden Botschaft zurück, die sich genau auf diese Bibelstelle nämlich bezieht. Er sagt, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Jesus verweist also auf diese alte Verheißung Jesajas und sagt, dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn genau das hat sich vor ihren Augen erfüllt. Jesus hat die Augen der Blinden geöffnet. Er hat die Ohren der Tauben geöffnet. Gelähmte sprangen plötzlich auf und lobten Gott. Stumme priesen Gott mit lauter Stimme. Und noch viel mehr ist geschehen. Aussätzige wurden gesund. Sogar Tote wurden auferweckt. Und die befreiende Botschaft wurde verkündigt, das Evangelium. Jesus hat sich hier ganz bewusst auf diese alte Verheißung bezogen, wollte damit zwei Dinge deutlich machen. Erstens wollte er sagen, schaut mal her, was passiert. Da ist Gott. Da ist Gott am Wirken. Da, wo diese Dinge geschehen, ist Gott wirklich präsent am Wirken. Wenn ihr diese Dinge seht, erlebt ihr Gottes Wirken. Und zweitens sagt Jesus damit indirekt, ich bin Gott, weil ich diese Dinge tue. Seht zu mir, dann seht ihr Gott. Und der Jünger Johannes, schreibt im Rückblick auf diese Zeit in sein Evangelium: Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben die Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzige Sohn besitzt, der vom Vater kommt. Und das ist genau die Botschaft Jesajas. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Die Herrlichkeit Gottes war im Leben Jesu wirksam sichtbar. In diesen Dingen, die er getan hat. Da war eine Frau ausgebrannt durch die vielen gescheiterten Beziehungen. Ihr Leben glich einer ausgedörrten Wüste. Und in der sengenden Mittagshitze kommt sie zum Brunnen vor die Stadt. Und da war Jesus, und was hat er gemacht? Er hat ihr lebendiges Wasser angeboten. Ein Wasser, was nie mehr durstig macht. Und durch die Begegnung mit Jesus ist in ihr eine Quelle aufgebrochen, die in dieses ganze Stadt hineingeflossen ist. Das floss zu den Menschen im Dorf, das ebenso vertrocknet war. Lebendiges Wasser ist in der Wüste aufgesprudelt und hat den Lebensdurst von Menschen gestillt. Und in Johannes 14 sagt Jesus was ganz Besonderes. Er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und hier ist von einem Weg die Rede. Und jetzt Jesus sagt: Ich bin der Weg. Jesus ist der heilige Weg, von dem hier die Rede ist, in Vers 8. Der heilige Weg zu Gott, den Unreine nicht gehen können. Nur wer sich von Jesus reinigen lässt, der kann diesen Weg gehen. Und wer immer diesen Weg geht mit Jesus, der wird sich nicht verirren. Und selbst einfache Menschen werden sich nicht verlaufen. Und diesen Weg kann kein Raubtier betreten. Petrus schreibt einmal in seinem Brief: Der Teufel schleicht um die Gemeinde wie ein Löwe herum, um sie zu verschlingen. Aber auf dem Weg mit Jesus sind wir sicher. Und er wird einmal kommen und uns zu sich holen. Rache und Vergeltung kommt. Er kommt, um euch zu retten. Wir sind auf Jesus, mit Jesus, auf diesem Weg zu diesem großen Ziel, dem himmlischen Jerusalem. Und wir merken, dass mit Jesus diese Verheißung in eine neue Phase getreten ist. Aber auch da ist sie noch nicht vollständig erfüllt. Und damit kommen wir in die dritte Perspektive, nämlich wir heute. Schauen wir uns diesen Text einmal aus der Situation Advent 2018 an. Auch da gibt es Situationen, wie anfangs schon gesagt, wo wir sagen: Wo ist Gott? Und manchmal haben wir den Eindruck, hier fehlt Gott. Hier fehlt Gott aber wirklich. Wenn Gott da wäre, dann müsste es doch ganz anders aussehen. Und wir wissen nicht, warum Gott nicht eingreift und handelt. So kann man wie in diesem Poetry sagen: Es ist doch klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Und dann spricht dieses Prophetenwort zu uns und sagt: Schaut hin, da ist doch euer Gott. Schaut genau hin. Dreht euch um. Schaut hin, da ist euer Gott. Gott wirkt auch heute. Jesaja nannte Zeichen für Gottes Wirken. Und Jesus nahm diese Zeichen auf und sagt: An diesen Zeichen könnt ihr sehen, Gott ist da und wirkt. Und diese Zeichen können wir auch im Jahr 2018 sehen. Eins haben wir gerade schon gehört von Daniel, wo Ohren aufgegangen sind. Ich habe gleich noch eins dazu. Aber zunächst mal mit den Augen. Dieses Jahr auf einer Sommerfreizeit des CVM in Rodenrot. CVM aus Hüttenberg. Da ist ein Junge, der bekommt was ins Auge. Und er kriegt das nicht raus. Ihr kennt ja, wie das ist, wenn man was im Auge hat und es kratzt und es tut weh und es geht nicht raus. Sie kriegen es nicht raus, diesen Fremdkörper, sie gehen zum Arzt, der Arzt findet es auch nicht, kriegt das Ding nicht raus und sagt, du musst in die Augenklinik gehen. Und dann schlägt ein Mitarbeiter vor: Lass uns doch dafür beten. Und dann legen sie ihm die Hände auf die Augen und gebieten im Namen Jesu um Heilung, dass dieses Auge frei ist und er wieder ganz klar sehen kann und keine Schmerzen mehr hat. Und als sie die Hand wegnehmen, ist das weg. Sie brauchen nicht mehr in die Augenklinik. Das Auge ist geheilt. Gott ist da, real erlebbar. Daniel hat es erzählt mit dem Hören. Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Erfahrung. Es war während der Taborwoche in Marburg. Wir beten da auch füreinander und da erzählt jemand, dass er, der trägt Hörgeräte, ein störendes Geräusch im Ohr hat und es geht nicht weg. Und der Arzt kriegt das nicht weg. Und wie er das so erzählt, bekomme ich und andere Kollegen den Eindruck, dass wir hier um Heilung beten sollen. Und wir legen ihm die Hände auf und sprechen im Namen Jesu Heilung aus für diese Ohren, dass er wieder klar hören kann. Es ist zunächst mal nichts passiert. Er ist nach Hause gefahren, eine Woche später schreibt er in einer Mail: Vielen Dank für die Segnungen. Ich kann zur Ehre Gottes sagen, dass eine Woche später die Geräusche, die Resonanz im Ohr weg war. Es geht mir besser. Zwar kann ich nicht perfekt hören, er braucht immer noch Hörgeräte, aber besser. Seht, da ist Gott. Gott ist da. Lass uns genau hinschauen, wie Gottes Welt, das Größere, in unsere Welt hineinscheint, so wie wir es in Poetry gehört haben. In den letzten Wochen und Monaten bekomme ich immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die beim hörenden Gebet waren. Sie sind erstaunt, sie sind überrascht und ermutigt, was sie in diesem hörenden Gebet gesagt bekommen, was Gott ihnen sagt, wie Gott klar in ihre Situation hineingesprochen hat. Gott ist da und real erlebbar. Und jetzt könnten wir eine Erzählrunde aufmachen, wo ihr erlebt habt, wie das Größere, das Göttliche in unser Leben hineingeragt hat. Und ich möchte euch ermutigen, nächste Woche erzählt doch mal, wo habt ihr Gott wirklich ganz konkret erlebt in eurem Alltag? Beim kleinen Gruppenleiterschulung Missionett in Gießen-Südkreuz, da hatte ich vor einigen Zeit mitgemacht, da hat ein Jugendleiter erzählt, wie Gott ihn an zwei Jugendliche erinnert hat, die vor einigen Jahren in den Teenkreis gekommen sind. Und seitdem sind sie nicht mehr gekommen. Und plötzlich erinnert er sich an diese beiden Menschen. Und er denkt, da hat Gott was mit vor. Ich muss für diese beiden Menschen jetzt beten, sonst hätte ihn mir Gott nicht genannt. Und so fängt er an, für diese beiden, für zwei Mädchen zu beten. Und nach einigen Wochen ist er gerade im Gottesdienst dabei, sich für den Lobpreis vorzubereiten, steht vorne auf der Bühne, richtet seine Gitarre und alles und dreht sich um und plötzlich sitzt dieses Mädchen im Gottesdienst. Und nicht nur einmal, sondern den nächsten Sonntag bringt sie sogar ihren Freund mit. Gott wirkt. Seht, da ist Gott. Ich erlebe Gott in alltäglichen Situationen. Und ich denke, ihr kennt das auch. Ich bete und ich höre. Und ich bekomme plötzlich Gedanken, wo ich merke, das ist jetzt nicht mein Gedanke, das kommt jetzt nicht von mir, das kommt jetzt von Gott. Wenn man sich die Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen, hinzuhören, was Gott einem zu sagen hat, für schwierige Situationen, für Aufgaben, für Herausforderungen. Und wir merken, da ist Gott. Gott ist am Wirken. Doch Gott ist da, ganz real. Er scheint in unsere Welt hinein. Und allein dieses Wissen verändert mich. Es verändert meine Erwartungen. Ich erwarte mehr von Gott, dass Gott wirklich etwas verändert in mir und in den Menschen und in den Situationen. Ich erwarte, dass Gott konkret in meinen Alltag hineinwirkt, Dinge verändert. Ich bete mutig um Heilung, wenn ich den Eindruck bekomme, ich sollte das tun. Dadurch will Gott seine Herrlichkeit zeigen. Darum geht es nämlich. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas Tolles erleben, dass wir den Kick haben, sondern dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und er will uns dadurch gebrauchen. Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Das ist das Ziel und das Anliegen. Und wenn wir dann diese Erfahrungen anderen mitteilen, dann werden schlaffe Hände gestärkt. Dann werden wankende Knie fest. Wenn wir Gott konkret erleben, können wir sagen, schau her, da habe ich Gott erlebt und du kannst es auch. Lass dich nicht hängen. Stärk die müden Hände, stärk die schwachen Knie. Gott ist da, er wirkt, wir erleben das um uns herum. Und du kannst es auch erleben. Ändere daher deine Perspektive. Lass dir Gott zeigen. Schau, da ist Gott. Und jetzt lese ich das Poetry noch einmal zum Schluss von unten nach oben. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Und wir warten auf einen Gott, der kommt, und wir erwarten, dass dieser Gott heute schon unter uns wirkt. Amen.